Guten Morgen. Als wir diese Predigtserie vorbereitet hatten, saß die Kira dabei, 19 Jahre alt, und sagte, das musst du zeigen, um deutlich zu machen, dass auch die Kirche irgendwann mal einfach jung war. So wie diese Welt irgendwann mal jung war. Dass diese Kirche eine Zeit hatte, in der sie noch nicht alles wusste, in der sie herausbilden musste, welche Identität sie hatte. In der sie Probleme von außen hatte und Kämpfe innen drin. Wir waren uns bewusst, wir als Andreasgemeinde, wir Christen, wissen viel zu wenig von den ersten Jahren der Christenheit, was damals gewesen ist, welche Menschen damals die Kirche geprägt haben, wie sie heute noch ist, welche Fragen sie beschäftigt hat und welche Antworten sie gefunden haben und was das für uns heute noch zu sagen hat, wenn es noch etwas zu sagen hat. Und so haben wir uns drei Personen aus den ersten drei Jahrhunderten der Kirche ausgesucht. Origenes, dann Makrina, und als drittes Augustin. Und wir wollen diese Lebenszeugnisse zu uns sprechen lassen und sehen, dass wir Teil einer großen Tradition sind und dabei lernen, was wir selbst aus dem, was damals war, für unseren Alltag lernen können. Von daher lasst uns am Anfang beten. Gott, wir stehen tatsächlich in einer Linie von vielen, 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 vielen Menschen vor uns, die für ihre Zeit ausformuliert haben, was Glauben bedeutet, auf deren Schultern wir stehen, denen wir so viel zu verdanken haben und die wir oft abtun, als gestern, Vergangenheit. Hilf uns doch, wenn wir uns mit diesen Menschen beschäftigen, herauszufinden, wie du in ihrer Zeit mit ihnen Geschichte geschrieben hast. Und was das für unser Leben heute bedeuten kann. So danken wir dir dafür. Amen. Wenn ich mir die Kirchengeschichte anschaue, dann denke ich immer, wie cool ist das, welche Leute Gott eigentlich eingesetzt hat, um diese Kirche zu prägen. Letzte Woche haben wir uns mit Origenes beschäftigt. Jemand, der sich entmannt hat, weil er dachte, so gottgefällig zu sein. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Augustinus, einem Playboy. Und heute beschäftigen wir uns mit Makrina, eine geweihte Jungfrau. Wer überhaupt kennt von uns diese Menschen? Wer sagt Origenes, das habe ich schon mal gehört. Also nicht Origins, also nicht die Marke Origins, sondern Origenes. Wer hat Origenes schon mal gehört vorher? Okay, einige. Wer von euch hat Augustinus schon mal gehört, den Namen? Ja, okay, easy. Lasst euch aber überraschen, was der Fabian nächste Woche zu Augustinus sagen wird. Und wer hat von euch schon mal Makrina gehört? Eine Person, der Friedrich. Zwei Personen. Ich habe drei Personen, super. Schreiber. Ich habe 6 Jahre Theologie studiert und hatte noch nie Makrina gehört. Ich war so unwissend, dass ich in allen Beschreibungen immer Makrima geschrieben habe und nicht Makrina. Und einige waren ganz verzweifelt. Ich habe Makrina gegoogelt und war nichts da. Das lag daran, dass es Makrina war. Wenn wir uns diese Menschen anschauen, dann scheint Gott eine Vorliebe für gebrochene Existenzen zu haben. Und dass es ihm gelingt, auf krummen Zeilen große Geschichten zu schreiben. Und wisst ihr, gerade als eine Andreasgemeinde, die aufbricht und immer was Neues was wagt, vergessen wir, dass wir auf den Schultern von vielen, vielen Menschen sehen, die das ermöglicht haben, dass wir jetzt so weit sehen. Und dann schimpfen wir mit denen da unten, dass sie nicht so weit sehen wie wir. Dabei stehen wir nur auf ihren Schultern. Wir haben so viel zu lernen von den Menschen, die vor uns waren. Nur um ein Beispiel zu geben. Selbst in der evangelischen Kirche war es für 2000 Jahre klar, dass Frauen in der Kirche nichts zu sagen haben. Und viele sind heute noch davon überzeugt, dass es besser wäre so. Wusstet ihr, dass 1958 die erste evangelische Pfarrerin ordiniert wurde in Lübeck? Und zwar nur gegen äußersten Widerstand. Wo Leute gesagt haben, und jetzt geht die Kirche den Bach runter, weil Frauen auf einmal predigen dürfen. Und sie durfte das nur, weil sie nicht verheiratet war. Sobald dann eine Pastorin geheiratet hat, durfte sie nicht mehr Pfarrerin sein. 58. 1991 hat die Lippische Kirche das erste Mal überhaupt Frauenordination, die evangelische Lippische Kirche, die Frauenordination ermöglicht. Heute ist es für die Orthodoxen und für die Katholiken und für ganz viele Freikirchen klar, dass das ein No-Go ist. Dass Frauen nichts zu sagen haben in der Kirche. Wenn man das weiß, dass wir selbst Evangelischen uns so schwer getan haben, wenn man weiß, dass wir in der evangelischen Kirche heute das Problem haben mit der Feminisierung des Pfarramtes, dass in einer Generation fast nur noch Frauen Pfarrerinnen sein werden und keine Pfarrer mehr gibt. Wenn wir das alles wissen, werden wir doch ein bisschen demütiger in den Diskussionen mit unseren katholischen Geschwistern, mit den Orthodoxen und merken, wie relativ das ist, was wir für die Wahrheit erkennen. Und wer sagt überhaupt, dass wir, die ach so Fortschrittlichen, immer recht haben mit dem, was wir denken? Sei es in der Frage der Frauenordination. Wer sagt, dass wir recht haben? Sei es bei der Frage der Homosexualität. Wer sagt, dass wir recht haben? Sei es bei den Genderfragen. Wer sagt, dass wir recht haben? Von daher wünsche ich mir, dass wir, auch als Andreasgemeinde, die gerade sagt, wir müssen aufbrechen, neue Ufer auf, merken, wie relativ alles ist. Und dass wir in den Diskussionen miteinander das immer vor Augen haben, dass wir eben nicht alles wissen. Und dass selbst so begabte Leute wie Origenes, wie Macrina, wie Augustin und wie die alle heißen, einen beschränkten Horizont haben. Und wie viel mehr ich, Kai. Wie viel mehr ich, Kai. Von daher in den Diskussionen, die wir in unserer Gemeinde haben, die wichtig sind, halte das immer vor Augen. Leute, wir wissen immer nur ein Stück. Und lasst euch von dem Wissen der anderen ergänzen, was sie entdeckt haben. Aber wer ist nun das Macrina? Macrina wurde um das Jahr 330 in Kappadokien in Anatolien geboren als älteste von 10 Kindern. Sie war anscheinend eine herausragende geistliche Persönlichkeit und die ältere Schwester von Basilius dem Großen, Gregor von Nyssa und Peter von Sebaste. Basilius und Gregor sowie Gregor von Nazianz sind als die drei großen Kappadokier in die Kirchengeschichte eingegangen. Und heute weiß man, die sind nur so groß geworden, weil sie eine Schwester hinter sich hatten, die ihnen gesagt hatte, was sie tun sollen. Wirklich. Das weiß man heute. Macrina war ihre geistliche Mutter, ihre kritische Beraterin und ihre theologische Lehrmeisterin. Und daher wird Macrina von der katholischen, von der orthodoxen, von der anglikanischen, von der armenischen und sogar von der lutherischen, amerikanischen Kirche als Heilige verehrt. Wer war Macrina? Sie kam aus einem sehr frommen Elternhaus. Auch ihre Eltern sowie ihre Großmutter wurden als Heilige verehrt. Die Familie besaß ansehnliche Güter in Pontus und bildeten Macrina in Philosophie und Naturwissenschaften aus. Sie war anscheinend eine ungewöhnlich begabte, ungewöhnlich kluge und ungewöhnlich schöne Frau, die sich vor lauter Freien nicht zu retten wusste. Mit 14 Jahren verlobte ihr Vater sie mit einem jungen Rhetor. Ein Rhetor, würde man heute sagen, ist ein Unternehmensberater. Also jemand, der wirklich Ahnung hat. Ja. Als dieser Rhetor dann irgendwann mal früh starb, bevor sie geheiratet haben, hat sie gesagt, ich treffe ihn wieder im Himmel. Und ich möchte nicht, dass er verwirrt ist, dass ich hier schon wieder einen anderen Mann mit habe. Deswegen heirate ich mal nicht. Und nur weil sie diese Entscheidung getroffen hat, konnte sie tatsächlich das bewirken, was sie bewirkt hat. Und so wurde sie zur Stütze ihrer Mutter, nicht nur im Haushalt, sondern nach dem frühen Tod ihres Vaters hat sie sich auch um alle weltlichen Angelegenheiten gekümmert. Macrina war die erste Gründerin eines Frauenklosters in der Welt. Und als große Schwester hatte sie großen Einfluss auf ihre Geschwister. Sie war eine Autorität für ihren Bruder. Der Bruder nannte sie Gregor, der Große, nannte sie Lehrer. Stellt euch das mal vor, Madita würde andauernd vom Laurenz, also Lehrer, hallo Lehrer sagen, ich glaube, dem Laurenz würde es gefallen, meinem großen Sohn, aber meine Tochter würde sowas nie sagen. Lehrer. Und Gregor der Große sagt, dass sie, Macrina, für ihn Vater, Mutter, Erzieher und Lehrer war. Und als er einmal berühmter Bischof wurde und dann sich beschwerte bei der Macrina, wie schwer es ihm doch geht und wie unmöglich ist, dass so viele Leute auf ihn eindreschen, hat er gesagt, mach mal halblang. Klag nicht, sei dankbar. Weißt du was? Du bist nur halb so begabt wie dein Vater. Und dein Vater war nur in Pontus bekannt, du bist überall in der Welt bekannt. Von daher, du hast es alles nur zu verdanken, dass dein Vater, deine Eltern für dich gebetet haben. Mach halblang.
aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und so gehen sie mit ihren Geschwistern um. Eine sehr starke Frau. Ihr Bruder Gregor fasst ihr Leben in folgenden Worten zusammen. Und so großartig war Makrinas Lebensordnung und so derartig die Höhe ihrer Philosophie und so erhaben ihr Wandel bei Tag und bei Nacht, dass es mit Worten nicht zu sagen ist. Und für Tiefenbohrer in unserer Gemeinde und Schwarzbrotesser, googelt mal Makrina, die Jüngere, und beschäftigt euch mal mit dieser Person. Und da sind auch einige kritische Artikel zur Legendenbildung, die interessant sind, mal zu lesen. Was hat mich, Kai, an Makrina fasziniert? 3 kurze Punkte. Der erste Punkt ist, Makrina hat den Lebensraum, der ihr zur Verfügung stand, voll ausgenutzt. Sie rieb sich nicht an den gesellschaftlich vorgegebenen Grenzen auf, sondern sie ging ihren Weg und suchte klug die Orte, wo sie ihre Gaben und ihre Berufung leben konnte. Als Frau in einer Zeit, in der Frauen auch in der Kirche nichts zu sagen hatten und als wohl begabtestes und klügstes Kind der Geschwister, haderte sie nicht damit, dass sie als Frau nichts sagen konnte, sondern hat ihre Gaben eingesetzt, um das zu tun, was sie tun konnte. Und als ihr Verlobter starb, verbitterte sie nicht, sondern nutzte es als Chance zu sagen, und jetzt erst recht. Und als ihr Vater und dann später auch ihre Mutter bald starb, übernahm sie selbstverständlich die Führungsrolle in der Familie. Von Makrina lerne ich, dass man auch in gesellschaftlichen, eng vordefinierten Grenzen seine Gaben und Fähigkeiten so einsetzen kann, dass man einen Unterschied in dieser Welt macht. Ich weiß nicht, in welchen Grenzen du lebst, die du spürst. Auch in deinen Grenzen kannst du einen Unterschied in dieser Welt machen, wenn du das lebst, wozu Gott dich berufen hat und begabt hat. 2. Punkt. Makrina hat ihre außerordentlichen Gaben benutzt, um andere noch größer zu machen. Das hat mich am meisten fasziniert. Anstatt rumzulamentieren, zu verzweifeln oder gar zu kapitulieren angesichts der ungerechten Rollenverteilung in dieser Zeit, dass die Frauen einfach nichts durften, hat sie all ihre Energie eingesetzt, um ihre Brüder groß zu machen. Als die klügste und weiseste in der Familie wäre es ihr ein leichtes gewesen, ihre Geschwister klein zu halten. Aber sie hat alles eingesetzt, damit ihre Geschwister groß werden. Und 3 von ihren Geschwistern haben diese Welt verändert. Nur wegen ihr. Und von Makrina lerne ich, dass man nicht größer wird, indem man andere Menschen klein macht, sondern dass man größer wird, wenn man andere Menschen groß macht. Von Makrina lerne ich, dass ich nicht größer werde, wenn ich andere Menschen klein mache, sondern dass ich groß werde, wenn ich andere Menschen groß mache. Wenn wir das als Politiker, als Führer, als Pfarrer, als Eltern, wo auch immer du eine Rolle spielst, wenn du das lernst, deine Größe dadurch zu definieren, dass du andere Menschen groß machst und nicht andere Menschen klein machst, hast du viel von Makrina gelernt. Das war für mich das größte Learning. Und deswegen, für die Insider in unserer Gemeinde, die wissen, wir haben 7 Haltungen für geistliche Leiter entwickelt, wie wir hier geistlich leiten wollen. Und ein Punkt ist der bevollmächtigen Leitung, dass wir sagen, ich werde dann groß, wenn ich den Menschen Raum schaffe, dass sie groß werden können. Und mein Gebet ist, dass sie größer werden als ich. Weil diese Welt Menschen braucht, die groß sind. Und das habe ich von Makrina gelernt. Da kann sie echt ein Vorbild für uns sein. Und als letzter Punkt, was mich an Makrina fasziniert, Makrina hat ihr ganzes Leben lang ihren Glauben genährt, sodass sie mit viel Gelassenheit und Zuversicht sterben konnte. Wenn man ihre Biografien liest, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, merkt man, diese Frau hat die Bibel geatmet, gegessen. Sie hat aus der Bibel gelebt. Und das hat sie ermöglicht, immer weiter zu wachsen im Glauben, nie stehen zu bleiben. Und ganz deutlich wird es an ihrem Sterbegebet. Das ist ein Gebet, was über 1700 Jahre
von einer Generation zur nächsten weitergegeben worden ist. Weil in diesem Gebet so viel von ihrer Frömmigkeit, von ihrer Hoffnung, von ihrem Glauben drinsteckt, dass es auch uns heute eine Anleitung beim Leben und beim Sterben sein kann. Und von daher möchte ich jetzt dieses Gebet vorlesen. Ich möchte für euch Tiefenbrüder und Schwarzbrotesser, euch möchte ich einladen, dieses Gebet in der Woche zu meditieren. Da sind ganz viele Bibelstellen, auf die sie Bezug nimmt. Vielleicht lest ihr die eine oder andere Stelle nochmal und gebt euch hinein in dieses Gebet. Denn die ist so reich. Und Fabian wird das ein bisschen mit Klavier begleiten. Nehmt euch diese Zeit, lasst diese Worte auf euch wirken. Ein Gebet, was vor 1700 Jahren von einer Frau gebetet worden ist, am Ende ihres Lebens, und das ihr Leben nochmal richtig zusammengefasst hat. Du, o Herr, hast uns die Furcht vor dem Tod genommen. Du hast uns das Ende des Erdenlebens hier zum Anfang des wahren Lebens gemacht. Du lässt unsere Leiber eine Zeit lang im Schlafe ruhen und erwächst sie daraus wieder mit der letzten Posaune. Du übergibst unsere Erde, die du mit deinen Händen geformt hast, der Erde zur Aufbewahrung. Und holst dann wieder zurück, was du gegeben hast, nachdem du das Sterbliche und Unschöne von uns zur Unsterblichkeit und Herrlichkeit umgewandelt hast. Du hast uns vom Fluch und von der Sünde errettet, indem du beides für uns geworden bist, Fluch und Sünde. Du hast die Köpfe des Drachen zerquetscht, der mit seinem Rachen den Menschen in den Abgrund des Ungehorsams herabgerissen hat. Du hast uns den Weg der Auferstehung bereitet, da du die Pforten der Hölle zerbrochen und den, der die Macht über den Tod hatte, überwunden hast. Und du hast denen, die dich fürchten, als Zeichen des Abgilt deines heiligen Kreuzes gegeben, zur Überwindung des Widersachers und zur Sicherheit unseres Lebens. O ewiger Gott, dem ich vom Mutterleibe an zugeteilt gewesen, dem meine Seele aus allen Kräften geliebt hat, dem ich Leib und Seele von Kindheit an bis jetzt geweiht habe. O ewiger Gott, stelle du mir einen lichten Engel zur Seite, der mich geleitet an den Ort der Erquickung, wo das Wasser der Ruhe ist, in den Schoß der heiligen Väter. Der du das flammende Schwert zerbrochen und den mit dir gekreuzigten Menschen, der dein Erbarmen anflehte, dem Paradies wiedergegeben hast. Gedenke auch meiner in deinem Reiche. Denn auch ich bin mit dir gekreuzigt, da ich aus Furcht vor dir mein Fleisch angenagelt habe und vor deinen Gerichten mich fürchte. Möge der schreckliche Abgrund mich nicht von deinen Auserwählten trennen, noch der Verleumder mir in den Weg treten, noch mögen vor deinen Augen meine Sünden erfunden werden und wenn ich aus Schwachheit unserer Natur etwas gefehlt und in Wort oder Werk oder Gedanke gesündigt habe, so verzeihe es mir, der du auf Erden die Macht hast, Sünden zu vergeben. Damit ich Erquickung erhalte und wenn ich meinen Leib ablege, vor dir erfunden werde, an der Gestalt meiner Seele ohne Makel zu sein. Ja, möge meine Seele untadelig und makellos in deine Hände aufgenommen werden, wie die lieblichen Opferwerke vor dir. Amen.